pünktlich geht's weiter mit dem nächsten Talk. Wer von euch schon mal Netzwerke gebaut hat, die so ein bisschen über das kleine Heimnetzwerk mit 5, 6 Wi-Fi-Devices und ein paar LAN-Geräten hinausgehen, der weiß, dass das irgendwann nicht mehr ganz so einfach wird und ganz so trivial wird und dass man dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr Struktur dahinter gehen sollte. Und ja, eine Person, die sich damit sehr gut auskennt und ein Netzwerk in einem Studierendenheim mit, ich glaube, 6.000 Leuten betreibt, ist Lukas. Und ja, Lukas wird euch jetzt erklären, wie das im Detail funktioniert. Bitteschön.
Hallo. Ja, ich bin Lukas, mache bei SelfNet so Netzwerk- und Server-Admin-Dinge. Jetzt gebe euch mal heute mal so einen groben Überblick darüber, was SelfNet eigentlich ist und wie das Ganze technisch funktioniert, was man alles so braucht, um für ein paar tausend Bewohner von Studierendenwohnheimen Internet zu machen. Genau, also hier mal so einen kurzen Überblick über den Talk. Also SelfNet an sich gibt es seit 25 Jahren, hatten vor ein paar Wochen unseren 25-jährigsten Geburtstag gefeiert. Wir machen in den Stuttgarter Studierendenwohnheimen Netzwerk und Internet und wir sind jetzt mittlerweile bei 7.000 Mitgliedern. Wir betreuen fast alle Wohnheime vom Studierendenwerk und auch ein paar Wohnheime, eigentlich auch, glaube ich, fast alle Wohnheime vom VSSW, einem weiteren Anbieter, der in Feingen Wohnheime betreibt. Unsere Netzwerkinfrastruktur ist über ganz Stuttgart verteilt. Halt überall dort, wo wir Wohnheime haben, haben wir auch Netzwerkinfrastruktur. Unser so Hauptknotenpunkt ist in Stuttgart-Vaihingen. Das ist jetzt auf der Karte hier so unten links. Dann haben wir zu Wohnheimen im Stadtgebiet, haben wir bei kommerziellen Anbietern Dark Fiber gemietet, die wir dann selber betreiben, darüber dann auch teilweise WDM machen. Aber für weiter entfernte Standorte, wie jetzt zum Beispiel Ludwigsburg, da ist es nicht wirklich wirtschaftlich, dorthin Dark Fiber zu mieten. Deshalb haben wir dort vom Landeshochschulnetz MPDS-Tunnel gemietet und binden dann die Wohnheime auf diese Art und Weise an. Dann gibt es noch ein einziges Wohnheim in der Birkenwaldstraße. Das ist recht abseits gelegen. Da haben wir aktuell eine Anbindung über eine Funkbrücke und mit DSL als Backup, weil da eine Glasfaser hinlegen zu lassen, war bis jetzt immer exorbitant teuer. Das war jetzt mal so der geografische Überblick. In echt, in Netzwerkinfrastrukturmäßig, sieht das Ganze dann so aus. Unser Netzwerk ist ein vollständiges Layer-3-Netz. Das heißt, wir haben keine irgendwie großen Layer-2-Domains mit den damit verbundenen Problemen mit Broadcast, Multicast und Ähnlichem. Jeder Nutzer bekommt im Zimmer einen, glaube ich, /28er Netz, über das dann per DHCP Adressen verteilt werden. Das sieht dann jetzt hier konkret so aus. Jeder Switch an sich ist redundant über Glasfaser, eigentlich so gut wie ausschließlich 10 Gigabit. Es gibt noch ein paar 1 Gigabit Strecken, weil da in den Wohnheimen gammelige Multimode-Glasfaser noch verlegt ist, die jetzt schon recht alt ist. Da kriegt man halt irgendwie über längere Strecken nur 1 Gigabit drüber. Und das Wichtige ist, die Anbindung hier ist eigentlich immer redundant ausgeführt. Das heißt, man hat immer Anbindung an zwei Core-Router. Das heißt, sollte man irgendwo eine Glasfaser oder eine SFP ausfallen, ist da immer noch Redundanz vorhanden, dass es dort eigentlich kein Single Point of Failure geben sollte. Wenn wir jetzt in einem Gebäude mehrere Switcher haben, dann ist das Ganze ein bisschen vereinfacht. Dann ist einfach jeder Switch an einen anderen Core-Router angebunden und die Switches sind nochmal untereinander direkt mit dem Kupferkabel verbunden. Wenn jetzt eine Verbindung ausfällt, geht es halt über den anderen Switch. Ist halt ein Hop mehr im Routing, aber funktioniert immer noch. Die ganze Anbindung in die große, weite Welt sieht dann so aus. Das ist nochmal eine Übersicht über das Netzwerk. Unser Internet für uns kommt vom Landeshochschulnetz, vom Bellevue. Mit denen haben wir meines Wissens nach aktuell 2x20 Gigabit. Die 2x20 Gigabit gehen dann zuerst oben in unsere beiden Border-Router rein, Stuvo ST1 und Stuvo ST2. Das erste, was danach kommt, sind zwei Linux-Server, die NAT machen. Das heißt, auf dem NAT, kommen wir jetzt eigentlich auch demnächst dazu, genau, auf dem NAT ist eine Firewall mit NF-Tables. Die macht dann eben, wie der Name sagt, NAT für IPv4, Firewall für IPv6, Portvergaben. Das heißt, wenn ein User irgendwie will, dass SSH-Server auf dem Zimmer von außen erreichbar ist, geht das, können die User selber in so einem Self-Service-Portal eintragen und daraus werden dann per Skript automatisch die Regeln aus der Datenbank erzeugt. Das ist aktuell mit über 200.000 Zeilen NF-Tables-Regeln. Aber es gab zwischendurch mal ein paar Performance-Probleme, aber die konnten auch schlaue Leute bei uns debuggen. Genau, dann es gab früher mal noch eine Quota, als wir noch nicht so gute Anbindung an das Hochschulnetz hatten. Da gab es dann pro User und Monat ungefähr 100 Gigabyte. Jetzt die Quota wurde immer wieder weiter erhöht, bis er jetzt eigentlich auf einen so hohen Wert gesetzt wurde, dass er technisch nicht mehr wirksam ist. Ja, auch können User gesperrt werden, wenn jetzt zum Beispiel beim User das Bankkonto, von dem wir per SEPA-Latschrift abbuchen wollen, nicht mehr gedeckt ist oder wir Abuse-Mitteilungen bekommen haben oder der User selber seinen Anschluss sperren will, weil der User nicht mehr im Zimmer wohnt. Die Sperrung wird dann so implementiert, dass eben der Traffic dropped wird und noch per Destination NAT ein Captive Portal geschaltet wird, um dem User irgendwie zu vermitteln, ja, der Anschluss ist gesperrt. Dann weiter fürs Netzwerk sehr wichtig ist natürlich auch ein DHCP-Server. Da haben wir seit mittlerweile, glaube ich, ein, zwei Jahren den KEA-DHCP-Server, nachdem sehr lange der ISD-DHCP-Server war. Auch da werden die Adressen, auch da wird die Config aus der Datenbank erzeugt. Ist dann auch entsprechend lang, weil jeder User ist ein eigenes Subnetz, das heißt, er hat für jedes Subnetz die entsprechende Config. Das läppert sich dann bei den vielen tausend Usern sehr schnell zusammen. Die DHCP-Server an sich sind zwei virtuelle Maschinen und auf den Switchen ist dann ein DHCP-Relay eingerichtet, das dann die DHCP-Anfragen von den Clients an die DHCP-Server weiterreicht und auch wieder die Rückantworten verteilt. Dann weiterhin für Netzbetrieb wichtig ist natürlich ein Resolver, dass die User auch irgendwie ordentlich DNS-Anfragen stellen können. Der ist auch in dem Fall dreimal redundant. Das ist implementiert per BGP Anycast. Das heißt, es gibt so eine virtuelle IP-Adresse, die ist auf allen Resolvern konfiguriert und wird dann von denen per BGP an das Core-Netz announced. Das heißt, wenn einer von denen umfällt, bekommt halt die Route mit der nächsten Priorität in den Traffic. Das heißt, man kann da auch recht bedenkenlos einfach einen von den Resolvern mal neu starten und dann übernimmt halt der nächste. Gut, ist auch bei DNS, das sind ja keine lang offene Connections. Das heißt, wenn das Ding mal kurz wegflappt, dann gibt es vielleicht ein paar Anfragen, die ins Nirvana laufen, aber DNS ist ja auch recht tolerant. Also rein praktisch bräuchten wir eigentlich gar keinen Resolver. Wir könnten dann einfach den Resolver vom Landeshochschulnetz und unsere User weiter announcen. Aber das Schöne ist halt an einem eigenen Resolver, dass dieses ganze DNS nicht das eigene Netz verlässt und dass dass das ganze Traceroute ein bisschen schöner wird, weil für die internen IPv4-Adressen, die wir haben, muss man selber das Reverse DNS machen. Das kann man nicht an externe auslagern, weil das sind ja die IP-Adressen, bei denen nur wir wissen, wo die zugeordnet sind. Ja, das fürs DNS an sich haben wir so einen Hidden Master Setup aus PowerDNS, NSD und Bind, also so ungefähr jede DNS-Server-Software, die es gibt, einmal genommen. Der PowerDNS ist der Hidden Master, weil der hat als Backend Views in der Datenbank und ist auch dementsprechend langsam, weil für jede Query, die man dem schickt, macht der eine SQL-Abfrage auf eine recht große View, die sich aus so ungefähr allen Quellen, die wir haben, die Records zusammenjoint. Deshalb sitzt davor ein NSD und ein Bind, auch wieder für Redundanz, und noch zusätzlich noch Server von Bellevue, die zusätzliches Backup sind, und die bekommen per Zonentransfer die Zoneninfos von dem PowerDNS. Das heißt, auf dem PowerDNS schlagen eigentlich gar keine DNS-Anfragen auf. Genau, so nach außen hin haben wir natürlich die selfnet.de-Website. Die war vor ein paar Jahren mal irgendwas mit WordPress und sowas ähnliches, war alles komisch, dann haben es Leute neu gebaut, mit ganz, ganz altbacken statisches HTML, mit ein bisschen Server-Side-Includes. Die ist jetzt ist zwar zeitweise eine eigene VM, mittlerweile läuft es in diesem neumodischen Kubernetes. Für die User auch sehr wichtig ist das Ticket-Management. Wenn User bei uns irgendwie Probleme haben, können sie eine E-Mail schreiben an support@safenet.de. Das schlägt dann im Request-Tracker auf, ist eine wunderbare in Perl geschriebene Software, sieht ein bisschen altbacken aus, aber funktioniert sehr gut. Mit der haben wir jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Einsatz, also sehr bewährte Software, hat jetzt seitdem schon irgendwie über 100.000 Tickets verarbeitet. Ist halt, da haben wir auch keinen Spam-Filter aktiv, weil wir wollen ja nicht, dass unsere User nicht erreichen können, weil jetzt gerade die E-Mail im Spam-Filter hängen geblieben ist. Deshalb kommt auch so alles, was an Spam gerade irgendwie aktuell war, irgendwie Bitcoins oder die üblichen Potenzpillen, kommen da auch gerne mal wieder an. Dann haben wir noch so ein paar Dinge, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind, aber Dinge schöner machen. Darunter zum Beispiel NTP. Der war recht lange einfach nur ein NTP-Server, der sich mit dem NTP-Server von Bellevue synchronisiert hat. Dann haben wir aber irgendwann ein etwas kaputtes, aber immer noch funktionierendes Meinberg DCF77-Empfänger bekommen. Der ist dann praktisch bei uns der zentrale NTP-Server und die NTP-Server-VMs synchronisieren sich dann mit dem und verteilen dann die Zeitinformationen von dem weiter. Da sieht man das Video hier auf dem Bild, da irgendwie das Display von dem hat irgendwie ein paar Bugs, aber im Großen und Ganzen funktioniert es noch. Und dann so als weiteres Schmankerl haben wir bei uns im Netz noch NetBoot. Man kann hier bei DHCP auch entsprechende Optionen verteilen, dass Clients NetBooten können. Da hatte ich vor einiger Zeit dieses netboot.xyz-Projekt gesehen. Das ist so ein winziges PXE-Image, das dann so ungefähr jede Linux-Distro chainloaden kann. Das heißt, man liefert das Ding an User aus und sie können dann jede Linux-Distro, die es gibt, darüber installieren. Also kann auch wirklich User nutzen, aber es war damals hat damals Spaß gemacht zu bauen und seitdem läuft es eigentlich auch recht problemlos. Und weiterhin TFTP braucht man auch noch für die Firmware-Updates, für die WLAN-Access-Points und Controller. Also WLAN-Access-Points sind irgendwie nicht so die schlauesten Geräte, die können halt eben nur das triviale TFTP. Und das waren jetzt praktisch so die ganzen direkt User-Facing-Dienste, da gibt es noch so ein paar mehr davon. Sehr wichtig heutzutage ist noch WLAN. Dazu habe ich jetzt in dieser Präsentation nicht so arg viel, aber habe da noch meine eigene Präsentation dazu. Wenn Leute noch Fragen haben, kann ich noch gerne was zu beantworten. Das WLAN bei uns ist eine Enterprise-WLAN-Lösung von Huawei mit zentralen Controllern und mittlerweile sehr vielen Access Points. Der Schöne an so einer Enterprise-WLAN-Lösung ist, die ganzen WLAN-Access Points machen Tunnel-Forwarding. Das heißt, der Traffic, der praktisch egal in welchem Controller, von welchem Access Point er kommt, er fährt aus einem Port am Controller raus, was dann einfacher macht, als wenn der ganze WLAN-Traffic an vielen Stellen im Netz irgendwie auftaucht. Dann haben wir weiterhin noch VPN-Service für User, wenn sie von extern auf ihre Dienste im Zimmer zugreifen wollen und noch für externe Vereine noch virtuelle Maschinen. Genau im Backend sieht das Ganze dann zentral so aus. Zentral gibt es eine sehr große Postgres-Datenbank, in der alles drin ist. Damit interagieren auch sehr viele Systeme. So aus User-Sicht ist das mysafenet.de-Portal. Da können User ihre Dinge für ihren Account verwalten, wie jetzt zum Beispiel ihre Mitgliedschaft beenden oder ihre Bankverbindung ändern oder ihr Zimmer sperren oder ihr WLAN-Passwort einrichten und ähnliches. Für uns, unsere Sicht darauf ist dann das SIAM, das Safenet Identity and Access Management System. Darüber können wir dann User sperren oder eben halt alles, was einen User betrifft, machen. Das heißt, User zum Beispiel austreten, wenn sie uns eine E-Mail schreiben oder auch Netzwerkports debuggen und noch viel mehr. Genau, dann weiterhin wird die Postgres-Datenbank auch befüllt aus unserem IP-Address-Management-System, was aktuell was Selbstgebautes ist, weil uns Netbox nicht so gut gefallen hat. Weiterhin wird die Postgres-Datenbank mittlerweile mittelbar vom Radius benutzt. Denn wenn, wie gesagt, die User können tragen ihr WLAN-Passwort oder können es abrufen aus dem mysafenet.de, das muss dann irgendwie den Weg zum Radioserver fürs WLAN finden. Es gibt eben auch den Weg über die Datenbank. Und wie schon bereits erwähnt, das DNS wird auch aus der Postgres-Datenbank erzeugt über Views. Genau, und wenn User neu zu uns kommen, machen sie über die Registrierung. Die ist eine andere Ansicht auf das mysafenet.de und die schreibt dann auch in die zentrale Postgres-Datenbank rein. Und die ganzen Dinge da drin werden dann ausgeweitet von dem Update-Skript. Das Update-Skript macht dann so Dinge wie E-Mails an User verschicken, zum Beispiel, dass es eine Abbuchung ansteht oder dass der Mietvertrag im Wohnheim ausläuft und ein User vielleicht dann die Mitgliedschaft kündigen möchte, wenn er nicht mehr bei uns Mitglied sein will. Auch wird daraus erzeugt die DHCP-Server-Config und die Config für die mittlerweile ca. 300 Switche bei uns im Netz. Dann haben wir noch Schnittstellen zum Studierendenwerk und zum VSSW für die Mietvertragsdaten. Von denen erhalten wir die Mietvertragsdaten in gehashter Form und können somit überprüfen bei der Registrierung, ohne die Daten in Klartext zu haben, ob ein User im Wohnheim wohnt und damit die Registrierung vereinfachen können. Weiterhin haben wir eine Schnittstelle zu unserer Bank, über meines Wissens nach HBCI. Das heißt, wir können dann darüber sowohl übermitteln, ob die sowohl wir können dann dadurch ermitteln, wenn uns User eine Überweisung geschickt haben, anhand des Betreffs, oder können auch erkennen, wenn eine Abbuchung fehlgeschlagen ist. Und aus Netzwerksicht, das ist auch noch das NAT wichtig, wie schon eingangs erwähnt, werden daraus auch noch die Configs für die Datenbank erzeugt. Das ist jetzt hier alles mal, die Dienste sind hier alles solche abstrakten Blasen, aber die müssen dann natürlich auch irgendwo drauf laufen. Das Ganze ist aktuell so auf unterster Ebene haben wir da einen Storage Cluster mit Ceph mit 6 Servern in 3 Standorten. Da liegen die Festplatten-Images für die VMs drin und ZFS-Mounts für andere Dienste, wie zum Beispiel den Safenet Mirror, mirror.safenet.de. Der auch Teil von media.ccc.de CDN ist und noch andere Dienste, die halt ein Dateisystem brauchen. Die Virtualisierung an sich ist KVM mit libvirt.de auf Alma Linux, gibt es auch an 3 Servern. Die VMs können wir live migrieren, das ist einfach ein Feature von libvirt.de, tut eigentlich so. Und wenn man tut, eigentlich überraschend einfach, aus der Dose raus, ohne große Konfiguration, noch ein bisschen Zeug drumherum gebaut mit BGP, wo dann praktisch die VM-Host selber Router sind und dann die IP-Adressen von den VMs, die auf ihnen laufen, per BGP announcen, dass der Traffic auch den Weg zu den VMs findet, ohne dass man irgendwie so Dinge hat wie Layer, wie große Layer 2 VLANs. Und es sind insgesamt ca. 60 VMs. Viele davon gibt es auch in mehrfacher Ausfertigung für Redundanz, die noch jeweils praktisch zu spät ein Resolver läuft auf jedem VM-Host einmal. Intern haben wir für Authentifizierung wie so ziemlich jede Organisation LDAP. Dazu noch zusätzlich eine Free-Radius, über den sich dann, wenn eine Anmeldung zum Beispiel auf den Switchen und WLAN-Controllern abgewickelt wird. Und dann noch ein Single-Sign-On mit KeyCloak, über das wir uns dann auch auf internen Web-Applikationen anmelden können. Von denen haben wir auch so das Übliche. Wir haben ein Doku-Wiki als Wiki, einen Hedgehog für eben Pads, für kleine Dinge, den GitLab, wo unser ganzer Source-Code drin liegt und halt die üblichen Kollaborationstools wie Nextcloud, Matrix und noch einen IRC-Server. Der IRC-Server ist auch öffentlich, da können auch User reinkommen, wenn sie mal irgendwie eine schnelle Frage haben oder so. Genau, dann Monitoring. Haben wir natürlich auch, um zu gucken, wie es im Netz so geht. Das sage ich mittlerweile, glaube ich, heute recht übliches Setup, bestehend aus Prometheus und Grafana, wo dann eben aus sehr vielen Stellen Metriken aggregiert werden, jetzt zum Beispiel aus dem Ceph oder über den Node-Exporter auch Metriken von einzelnen Servern oder per SNMP auch Metriken von Switchen und WLAN-Access-Points abgefragt werden. Und ich glaube, das war es dann auch schon soweit. Habt ihr noch Fragen?
Sehr gut. Vielen Dank, Lukas, für den Vortrag. Gibt es Fragen? Da hinten.
So, ja. Danke erstmal, war sehr interessant. Ich habe eine Frage, ja, du hattest gemeint, ihr kriegt Abuse rein,
ja.
Verwendet aber NAT. Wie retaint ihr die Connection-Daten und wie lange retaint ihr die?
Das Ganze ist bei uns so gelöst, jeder User bekommt einmalig eine einzelne externe IPv4-Adresse und alles und alle Geräte von dem User werden auf diese einzelne Adresse genattet.
Ach so, okay.
Das geht aktuell noch recht gut, weil wir noch über das Bild recht viele externe IPv4-Adressen haben. Ja, wenn wir irgendwann mal diese Option vielleicht nicht mehr haben, müssen wir uns noch andere Dinge überlegen.
Noch eine Frage dazu. Du meintest ja, V6 macht ihr ohne NAT.
Genau.
Wenn ich jetzt ein Gerät im WLAN habe und ein Gerät bei mir im Zimmer, habe ich dann quasi auch einmal ein Subnetz im WLAN für mich pro User und auf dem Zimmer? Oder wie macht ihr das da?
Also V6 gibt es im WLAN aktuell nicht.
Oh, okay. Oh.
Ja. Das Hauptproblem ist, dass wir jetzt immer den Ansatz verfolgt hatten, Usern immer praktisch nichts zu loggen, sondern einfach sagen, diese User bekommen diese Adressen. Mhm. Das ist mit halt WLAN eher schwierig, weil die jetzt PV6 und Android sich nicht so gut vertragen. Das heißt, was eine Option halt wäre praktisch per Router-Advertisements zu machen und eben einfach zu loggen, welcher User welche Adresse zu welcher Zeit bekommen hat. Aber das hat aktuell noch niemand bei uns implementiert.
Okay, danke.
Noch weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann herzlichen Dank, Lukas, für den Talk. Und ja, bitte nochmal einen Applaus.